Ich glaube, wir haben interessante Arbeitgeber in der Region, aber wenn dann man die Löhne und die Lebenserhaltungskosten sich anschaut, dann sieht es halt schlechter aus. Also wenn ich das mit München vergleiche oder sonst irgendwo im europäischen Raum.
Herzlich willkommen zur 100. Folge von Die SWZ trifft. Die Nummer 100 ist eine besondere Folge. Erstens, weil wir diesmal drei Gäste haben statt nur einen oder eine wie gewöhnlich. Und zweitens, weil wir diese 100. Folge live vor Publikum aufgezeichnet haben. Vor einem äußerst zahlreichen Publikum obendrein. Schön, dass Sie zuhören, wo immer Sie gerade sind. Mein Name ist Christian Pfeiffer. Ich bin der Chefredakteur der SWZ. In dieser Folge geht es um die Frage, ob Südtirol gerade drauf und dran ist, seinen Wohlstand zu verspielen. Auf den ersten Blick mag die Frage unbegründet erscheinen. Südtirol hat Vollbeschäftigung und eine Wirtschaft, die immer weiter wächst. Und Südtirol hat sich von einer ärmlichen Bergregion zu einer der wohlhabendsten Regionen Europas entwickelt. So zumindest sagen es die offiziellen Statistiken. Trotzdem ist die Frage durchaus ernst gemeint, denn letzthin häufen sich in auffallendem Maße die Klagen. Über die Löhne, die nicht zu den Lebenshaltungskosten passen, über das teure Wohnen, darüber, dass die Arbeitskräfte fehlen, unter anderem auch deshalb, weil junge Leute nach dem Studium im Ausland bleiben, weil sie dort vielleicht mehr verdienen, und natürlich über die Bürokratie, welche die unternehmerische Initiative erstickt. Verliert Südtirol also an Attraktivität, verspielt es seinen Wohlstand? Darüber habe ich mit drei interessanten Gästen diskutiert. Für das Publikum im Saal gab es dazu übrigens Popcorn, ganz wie im Kino. Mitdiskutiert hat erstens Landeshauptmann Arno Kombatscher. Zweitens war Philipp Senona dabei, Mitgründer und heute CEO von Alpitronic, einem Schnellladesäulenhersteller, der in 15 Jahren vom kleinen Startup zu einem der bedeutendsten Unternehmen Südtirols gewachsen ist. Und die dritte im Bunde war die Bozenerin Tamara Benetti. Sie war als Mitarbeiterin von McKinsey in der globalen Beraterelite angekommen und ist dann zur Digitalnomadin geworden, die von überall auf der Welt für Unternehmen arbeiten kann. Sie ist Mutter von zwei Kleinkindern und derzeit etwa 2 bis 3 Monate pro Jahr in Südtirol und den Rest des Jahres irgendwo in der Welt unterwegs. Sie brachte sozusagen die Vogelperspektive von außen auf Südtirol mit. So, und in diese Diskussion hören wir jetzt rein.
Herr Landeshauptmann, wenn man so hört, dass sich die Leute mit ihrem Lohn weniger leisten können, dass sie sagen, ich komme mit dem Lohn nicht mehr so gut aus, dass sie so gewissermaßen also Wohlstand verlieren, macht Ihnen das Sorgen?
Ja, natürlich ist das eine der Kernfragen oder ein Kernthema. Wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie sich schwer tun, den Lebensunterhalt zu bestreiten, die Perspektive nicht sehen, auch die Entwicklungschancen nicht sehen, das Gefühl haben, dass es immer schlechter geht, vielleicht die Schulden dann auch nicht mehr bewältigbar sind, dann ist das nicht nur für den Einzelnen beunruhigend, das beunruhigt dann auch eine ganze Gesellschaft. Es ist kein Zufall, dass große Krisen auf der Welt immer auch durch Inflation beispielsweise ausgelöst worden sind, Weltwirtschaftskrise. Ja. Faschismus erklärt sich nicht allein damit, aber es ist halt auch ein Faktor gewesen, die Menschen, die beunruhigt sind, die sich Sorgen gemacht haben, gesagt, das System funktioniert nicht und haben sich radikalisiert. Bill Clinton hat den Begriff geprägt, it's the economy stupid, das war ja ein Wahlkampfslogan, also es geht um die Wirtschaft. Es geht schon darum, und jetzt meine ich nicht eben den Spitzenverdiener, die Spitzenverdienerin damit, sondern es geht darum, dass die Menschen das Gefühl haben, es geht, ich kann mir was erarbeiten, ich kann mir Zukunft aufbauen, ich kann mir Ziele setzen und auch meinen Lebensunterhalt gut bestreiten. Zurzeit ist das ein bisschen ins Wanken geraten, obwohl Südtirol eigentlich wunderbare Daten hat, wunderbare Zahlen statistische hat, von der Wirtschaftsentwicklung, Bruttoinlandsprodukt, besser als die meisten Regionen Europas. Ich werde nicht müde, das zu sagen, das ist nämlich nicht was Selbstverständliches. Ja, wir sind besser unterwegs als die österreichischen Bundesländer, wir sind besser unterwegs als die Deutschen, all diese Dinge. Aber genau, es tun sich Menschen schwer und deshalb setzen wir jetzt Maßnahmen, eben um die Auswirkungen dieser hohen Lebenshaltungskosten auf die Bevölkerung zu lindern, etwas dagegen zu tun, um attraktiv zu bleiben. Und diese Maßnahmen setzen wir in verschiedenen Bereichen, insbesondere natürlich beim Thema Wohnen, das ganz besonders schwer wiegt.
Darüber werden wir nachher auch noch sprechen, Herr Sanona. Sie gehören im Grunde ja zur Gruppe jener Personen, die oft am Pranger stehen, Unternehmerinnen und Unternehmer. Wenn Sie höhere Löhne zahlen würden, dann hätten wir kein Problem mit der Kaufkraft, dann wären alle Probleme gelöst. Und da kann man ja schwer widersprechen, oder?
Das stimmt. Ich möchte noch mal ganz zum Anfang zurückkommen, also zu Ihrer ersten Aussage. Ich glaube, Südtirol hat es geschafft, in den letzten 60 Jahren Großartiges zu leisten, großen Wohlstand ins Land zu bringen und zu erzeugen. Und ich glaube, das ist geschuldet den Leistungen unserer Eltern und Großeltern. Die haben Großartiges gemacht. Und wenn ich an die Geschichte meiner Mutter so zurückdenke, die sie mir hin und wieder erzählt, wo sie mir letztens gesagt hat, also wo sie in der 5. Volksschule war, wurde sie von zu Hause weggeschickt auf einen Hof zu einem Bauern und hat dort mitgearbeitet. Also während der Schule, es war kein Sommerjob. Dass jemand weniger, also ein Kind weniger am Tisch sitzt. Diese Zeiten sind vorbei, es geht uns sehr gut und ich glaube, wir müssen es schaffen, den Wohlstand über alle Gesellschaftsschichten zu verteilen. Und jetzt komme ich zu den Löhnen, zu Ihrer Frage. Ich glaube, es ist natürlich wichtig, dass wir imstande sind, auf einer breiten Basis Löhne zu zahlen in Südtirol, die es unseren Mitarbeitern erlauben, Mitarbeitern erlauben, ohne größere Sorgen bis zum Monatsende zu kommen. Wir bei Alpitronic haben uns überlegt, dass ein dreistufiges System, ich kann es aus unserer Warte erzählen, es gibt viele andere Unternehmen, die es auch anders machen und vielleicht gibt es noch weitere Möglichkeiten. Wir haben einen Basislohn, der schon über dem Kollektivlohn liegt und oder über den Durchschnitt auch in Südtirol, haben dann einen variablen Anteil dazu, der leistungsabhängig ist, weil wir Leistung belohnen möchten. Der variiert zwischen 20% für die Arbeiter und 40% für die oberen Führungskräfte. Und dann haben wir noch ein weiteres Instrument, was vielleicht einzigartig ist in Südtirol. Wir haben virtuelle Aktien geschaffen. Alpitronic ist nicht börsennotiert. Wir haben Virtual Shares uns ausgedacht und so kann jeder Mitarbeiter die Hälfte seines Bonus in virtuelle Aktien anlegen und partizipiert auch somit am Erfolg des Unternehmens.
Aber was heißt virtuell?
Also virtuell heißt, weil wir ja keine...
Bin ich dann Ihr Teilhaber?
Wenn ich ein virtueller Teilhaber, es ist ein kompliziertes System.
Aber habe ich was davon?
Sie haben was davon und ich glaube, die Rendite war im ersten Jahr 300%, im letzten, glaube ich, oder im zweiten jetzt wird es irgendwo nochmal bei die 50% sein und dann wird sich das irgendwo einpendeln bei zwischen 20% und 30% Rendite.
Und was habe ich davon, weil ich diesen virtuellen Anteil verkaufen kann?
Die werden dann nach 3 Jahren zurückgekauft automatisch, okay. So dass man immer einen gewissen Pool hat, einen gewissen Ausgleich auch schafft. Ansonsten hätten die ersten Käufer einen riesen Vorteil und übermäßig viele Aktien bekommen für ihr Geld und die letzten ganz wenig. Und es war nicht ganz einfach. Aber diese 3 Lohnelemente, glaube ich, führen dazu in unserem Falle, dass wir es schaffen, angemessene und auch attraktive Löhne zu zahlen als Unternehmen.
Sie haben ja den internationalen Vergleich. Müssen Sie anderswo höhere Löhne zahlen als in Südtirol?
Wir haben ein Lohnsystem, das global aufgestellt ist und wir je nach Region müssen wir oder zahlen wir andere Löhne. So haben wir in Deutschland zum Beispiel Löhne, die zwischen 15% und 20% oberhalb der Südtiroler Löhne liegen. Mhm. Für die italienischen Standorte haben wir einheitliche Lohnbänder. Weil Sie jetzt noch mal gefragt haben, ich glaube, zum Thema Löhne ist es so, dass man sagen kann, wir können gute Löhne zahlen im internationalen Vergleich, aber wir müssen darauf achten, dass wir Produktivität steigern.
Über diese Produktivität möchte ich nachher auch noch mit euch sprechen. Frau Benetti, mich interessiert Ihr Blick von außen. Kann Südtirol mit der Dynamik, die da draußen in der Welt herrscht, mithalten aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, also pauschal kann man das nicht so sagen. Ich würde mir da ja ein paar Bereiche anschauen. Also wenn wir anfangen mit der Lebensqualität, wissen wir alle, super Lebensqualität, man kann auf die Berge gehen und so weiter. Wenn aber dann zum Beispiel Familie und Beruf, die Vereinbarkeit davon unter Lebensqualität zählt, dann sind wir nicht so gut aufgestellt. Dann, ja, wenn ich mir Arbeitgeber anschaue, Arbeitgeber und meine Berufschancen, ich glaube, wir haben interessante Arbeitgeber in der Region, aber wenn dann man die Löhne und die Lebenserhaltungskosten sich anschaut, dann sieht es halt schlechter aus. Also wenn ich das mit München vergleiche oder sonst irgendwo im europäischen Raum. Dann natürlich als dritten Faktor, jetzt natürlich für mich als Mutter interessant, ist okay, wie schaut unser Bildungssystem aus? Schulen, kann ich mir vorstellen, meine Kinder da zur Schule schicken? Ich glaube, wir haben eigentlich ein Schulsystem, das ich sehen lassen kann, auch von der Art der Ausbildung. Aber was ich jetzt auch vor allem, wenn ich mich mit internationalen Kollegen unterhalte, wir haben es halt nicht geschafft, das zweisprachig zu machen. Mhm. Und das ist jedes Mal ein bisschen so beschämend. Und ich glaube, so als letzter Punkt, wiederum, also für mich wichtig, so Community, was natürlich auch so, je mehr internationale Leute reinkommen, je mehr Leute aus dem Ausland, also nach Südtirol zurückkommen, das gibt einen neuen Vibe. Und ich glaube, da das Neu zum Beispiel hat da wirklich viel dazu beigetragen, aber auch eine Basis im Finchgau, einfach das, und da würde ich mir wünschen, ein bisschen mehr zu sehen.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Thema Familie, Vereinbarkeit, Kinderbetreuung. Ja. Sehen Sie da einen Hemmschuh in Südtirol, auch für den Wohlstand? Denn wenn die Menschen nicht arbeiten können, weil die Kinderbetreuung nicht funktioniert, dann ist ein Lohn weniger in der Familie und dann leidet natürlich der Wohlstand. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man auch in das Thema Produktivität einbeziehen. Also wir haben, ich glaube, in Südtirol ungefähr 50% der Frauen, die in Teilzeit arbeiten und jedes Jahr ungefähr 1000 Mamis, die, bevor das Kind ein Jahr wird, ihren Job kündigen. Bei 4000 Geburten, das sind 25%. Ich glaube, manche gewollt, aber halt viel auch den Umständen geschuldet. Ich habe im Dorf gewohnt, ich habe in der Stadt gewohnt und bin dann schließlich ins Ausland gegangen, unter anderem auch, weil das mit der Kinderbetreuung zu schwer wurde. Also in einem Dorf in Südtirol mein Kind von so lang betreuen zu lassen, dass ich Vollzeit arbeiten kann, ist unmöglich. Ohne Großeltern, Nanny, Au-pair, Leihoma, also in meinem Bekanntenkreis, ich habe alles gesehen. Und jeder leidet so für sich selber. Und ich glaube, das ist einfach auch, wenn wir langfristig denken und an die Geburtenrate, das ist einfach ein Problem, das man angehen muss.
Große Baustelle, Herr Landeshauptmann, oder die Kinderbetreuung?
Ja, Kinderbetreuung ist auch ein Standortfaktor, das ist klar. Es ist nicht nur das, es ist auch eine Frage der Demografie. Es war ja der große Irrtum zu glauben, wenn man mit Transferleistungen Frauen oder Familien unterstützt, dann würden die mehr Kinder bekommen. Es ist inzwischen bewiesen, dass jene Länder, die hingegen Betreuungsangebote geschaffen haben, auch in der Geburtenrate wieder aufgeholt haben. Das ist Frankreich, das sind die skandinavischen Länder, die haben bessere Betreuungsangebote. Siehe da, die Familien haben wieder Kinder. Und somit ist es auch eine Frage, die auch die Demografie betrifft. Aber abgesehen davon, und das hat eben damit zu tun, dass diese Vereinbarkeit dann eben auch dazu führt, dass ich sage, dann kann ich Kinder haben. Weil die Frage des Wollens ist, glaube ich, gar nicht, sondern dann wollen werden wohl die meisten, nicht alles, nicht irgendein Naturgesetz oder eine Pflicht, dass man Kinder haben muss. Aber viele wollen, aber nicht alle können, so wie sie gern wollen. Und deshalb ist das klar und das ist auch ein Standortfaktor. Deshalb haben wir in den letzten 1,5 Jahrzehnten, sage ich einmal, versucht, vieles aufzuholen. Wir waren extrem weit hinten. Ich war Präsident des Gemeindenverbandes und da haben wir eingeführt, Luis Thurn war damals Landeshauptmann, hat gesagt, du bist verrückt, aber wenn du die Verantwortung übernimmst, bitte, ich bin dabei. Ja, haben wir die Gemeindenfinanzierung abgeändert, haben wir gesagt, wenn ich nicht eine Mindestquote an Betreuungsplätzen bereitstelle, wird die Gemeindefinanzierung gekürzt. Ich kann mich, sitzen vielleicht ein, zwei Bürgermeister noch hier, der hat, das braucht es nicht und hat behauptet, es gäbe die Nachfrage nicht. Ja, man hat auch diese komischen Umfragen gemacht, bewusst vielleicht dann gar nicht gescheit veröffentlicht, dass man nachfragt, ob es die Plätze braucht. Es hat dazu geführt, dass langsam was aufgebaut worden ist. Ich rede hier von Kitas, ja, neben dem Kindergarten und solchen Einrichtungen. Siehe da, sobald die geschaffen worden sind, ist die Nachfrage explodiert. Ja, und die mussten immer noch erneuert werden, erweitert werden. Wir sind längst noch nicht da, wo wir sein sollten. Aber wir haben in den letzten Jahren enorm aufgeholt. Und ich möchte auch einen positiven Aspekt noch nennen. Wir haben natürlich das große Problem, Personal zu akquirieren dafür. Wir haben jetzt auch Standards eingeführt, dass das Personal besser entlohnt wird bei den Ausschreibungen. Darf nicht mehr Dumping gemacht werden. Sonst haben wir große Fluktuation. Da leidet auch die Qualität der Betreuungsplätze darunter. Wir haben auch jetzt die Situation, dass wir schon das sehr günstig vergleichsweise anbieten. Wir haben den Kindergarten, der ist deutlich günstiger als der Kindergarten in Österreich, der ja offiziell ein Gratis-Kindergarten ist. Südtirols bezahlter Kindergarten ist wesentlich günstiger für die Familie, das muss man betonen. Künftig das Pflichtkindergarten ja sowieso. Ja. Und wir haben auch bei den Kleinkinderbetreuungseinrichtungen ganz andere Leistungen und Preise als etwa in der Lombardei oder Venetien oder in ähnlichen Regionen oder auch in deutschen Bundesländern. Ich weiß das auch aus familiärer Erfahrung, was meine Tochter zum Beispiel dort für ihr Kind bezahlen muss. Deshalb, ich denke schon, dass wir auf dem richtigen Weg sind, aber ja, das ist ein Standortfaktor und das haben inzwischen auch die BürgermeisterInnen, gibt es zum Glück auch inzwischen mehr, ja, auch verinnerlicht, aber auch die Bürgermeister. Jetzt weiß man, wenn ich das im Dorf nicht habe, gehöre ich zu den Losern, ich verliere meine Leute. Das ist Standortfaktor.
Wenn wir von der Kinderbetreuung nochmal weggehen, Frau Benetti, wenn ich Sie jetzt vor die Wahl stelle, Löhne oder teures Wohnen, was ist die größere Baustelle oder was hält vielleicht auch Sie mehr ab, in Südtirol zu bleiben? Das teure Wohnen oder die Löhne?
Löhne, weil im Zweifelsfall mit einem höheren Lohn kann ich mir auch eine teurere Miete leisten.
Okay, das ist ein Argument. Die Landesregierung, Herr Landeshauptmann, will diesbezüglich ja einiges machen beim leistbaren Wohnen. Da ist ja einiges angekündigt worden. Ich frage Sie jetzt, ist das eine der größten Baustellen auf dem Weg, dass wir den Wohlstand halten können? Oder ist das Thema vielleicht sogar überbewertet, weil ohnehin 70% der Südtirolerinnen und Südtiroler in einem Eigenheim wohnen?
Ja, das ist natürlich auch differenziert zu betrachten. Es wird zurzeit wahrscheinlich auch damit politisches Kleingeld gemacht und es wird auch Panik quasi erzeugt. Das Thema des leistbaren Wohnens ist nämlich auch wiederum nicht ein Südtiroler Spezifikum, das gehört nicht nur uns. Und wer die internationale Presse verfolgt und auch verfolgt, was in Deutschland, in anderen italienischen Regionen übrigens, auch in Österreich stattfindet, in Spanien, das Thema ist in allen fortschrittlichen Wachstumsregionen ein großes Thema und eine Schwierigkeit. Ja. Warum? Weil die Nachfrage groß ist, weil zunächst einmal die Familieneinheiten kleiner geworden sind. Ja. Das heißt, ich habe jetzt Ein-Personen-Haushalte, Zwei-Personen-Haushalte, ein Vielfaches davon gegen früher. Das heißt, der Wohnungsbedarf steigt wesentlich mehr als die Zahl der Einwohner. Und das hat dann zur Folge, dass man Adaptierung vornehmen muss und in einer Region, wo es dann eine große touristische Nachfrage noch dazu gibt, also dieses Problem haben alle, wird das natürlich dann ganz bedeutend und man muss das eben nüchtern betrachten. Dann haben wir noch eine ganz starke Kraft, die Wohnraum entzieht für das dauerhafte Ansässigsein, also unseren Leuten. Das ist die touristische Nachfrage, Privatzimmervermietung, Airbnb, die Plattform hat das befeuert. Und deshalb müssen wir auf all diesen Punkten angreifen. Wir müssen ermöglichen, dass man zusätzlichen Wohnraum schafft, am besten durch Bauen am Bestand, Erweitern und so weiter, überall dort, wo was ist. Wir müssen neuen Wohnraum schaffen, auch das mit Vernunft, Versiegelungsthema und so weiter. Aber wir müssen das schneller schaffen. Wir brauchen mehr Mietwohnungen, denn der Flexibilitätsbedarf ist wesentlich größer. Junge Menschen, auch berufsbedingt und so weiter, da kann ich nicht mich festmachen mit einem Bausparplan, der mich für 40 Jahre bindet an einen Ort. Das ist nicht mehr zeitgemäß, also brauchen wir mehr Mietwohnraum. Wir müssen verhindern, dass so viel Wohnraum entzogen wird. Wir sprechen von Tausenden von Wohnungen, die entzogen worden sind der Dauernutzung durch Ansässige. Und da müssen wir diesen Schattenmarkt aufräumen und auch die Bedingungen wesentlich enger machen. In all diese Richtung gehen die Maßnahmen. Und dann kommt noch das Thema Unterstützung für den Kauf, Bau oder Miete. Und das müssen wir möglichst so gestalten, dass es nicht preistreibend noch einmal wirkt. Das ist nämlich auch ein schwieriger Aspekt. Ich erhöhe den Beitrag und am Ende wird der Preis damit erhöht. Also ganz, ganz viele Themen hier.
Diesbezüglich hat die Landesregierung ja einiges angekündigt. Haben Sie nicht Angst, dass da falsche Erwartungen geweckt werden, weil es dann nicht in dem Maße funktioniert, wie Sie das ankündigen oder wie sich die Leute das erhoffen?
Das ist das Dilemma der Politik. Ja, Auf der einen Seite wird gesagt, wird gefordert, tut einmal etwas, macht das zum Thema und zeigt, dass ihr überhaupt verstanden habt, dass das das Problem ist. Dann natürlich ist man auch in der Pflicht, einmal zu sagen, wir sind dran und werden das, jenes und das anderes machen und es wird auch wirken. Und dann ist natürlich schon wieder das Problem und ja, man verkündet jetzt wahrscheinlich das Wunder und das wollen wir nicht. Das Ganze wird natürlich zeitverzögert wirken. Ich glaube auch, dass es doch aus Grund anderer Faktoren auch schon mittelfristig eine Abkühlung geben wird, aber die haben mit einer gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auch zu tun. Und wir merken, dass auch bereits die Ankündigung und die Maßnahmen kommen und vor allem der ganz massiven Kontrollen. Hier wird sich in Südtirol einiges ändern, das muss auch bei unseren Köpfen stattfinden. In Südtirol ist eine Regel nicht einhalten, inzwischen ein Kavaliersdelikt. Ja, wir haben alle schön die Konventionierungsbindung, haben die Baukostenabgabe nicht bezahlt, haben möglicherweise irgendwo gebaut, wo man sonst nicht bauen dürfte, haben uns verpflichtet, den Wohnraum anzusetzen und wir tun es einfach nicht. Und man hat weggeschaut. Das muss aufhören und das bedeutet, dass wir auch neue Maßnahmen setzen, nicht mehr die Gemeinde dazu zwingen, das zu tun, wo man am Abend gemeinsam in der Musikprobe sitzt und man muss den Nachbar dann mit 40.000 Euro strafen, der das zweite Flügelhorn spielt. Das geht nicht. Wir werden uns externer Hilfe auch bedienen müssen, damit das neutral und sachlich geht und das durchziehen. Sie werden sehen, Tausende von Wohnungen werden verfügbar werden und das wird massiv etwas sein.
Herr Senona, ist bei Ihnen das Thema Wohnen präsent, wenn Sie suchen ja Fachkräfte und Sie suchen sie zum Teil auch von außerhalb. Ist das ein Thema, erstens das Finden und zweitens das Leistbare Finden?
Das ist ein großes Thema, also es ist eine Herausforderung für uns. Wir holen uns Führungskräfte insbesondere von außen, Fachkräfte von außen und wir haben gemerkt, dass es insbesondere ganz am Anfang schwierig ist, wenn die jetzt hierher ziehen müssen, aus der Ferne versuchen müssen, irgendwas zu finden, was schon knapp ist sozusagen, dann wird es nochmal schwieriger. Deswegen haben wir uns entschieden, als Unternehmen einige Wohnungen anzukaufen, die wir dann den Mitarbeitern einigen, wir können es nicht für alle machen, für ein halbes Jahr zur Verfügung stellen. Und dann haben die Mitarbeiter auch die Zeit, sich die Gegend anzuschauen und zu überlegen, wo sie denn gerne wohnen möchten. Das ist unser Beitrag, aber es ist kein Beitrag, der jetzt das Thema lösen wird. Was der Herr Landeshauptmann vielleicht nicht gesagt hat, was ich vielleicht noch anführen würde, ist, dass wir einen sehr großen Leerstand haben in Südtirol. Und ich glaube, da haben wir Potenzial, welches wir heben könnten. Und ich wäre dafür, dass man das vielleicht weniger mit drakonischen Strafen oder Druck macht, sondern mit Anreizen oder einem Mix mit Druck und Anreizen. Denn ich glaube, da hätte man dann die Möglichkeit, auch relativ schnell Wohnraum zu schaffen, weil man keine Bau- und Genehmigungszeiten hat, sondern eigentlich nur diese Reaktivierung von bereits Bestehendem.
Es braucht schon beides. Es ist ja die Super-GIS kritisiert worden. Leerstand niedriger, wie wir es gehabt haben, besteuern als Bereitstellen für Wohnen, das war absurd. Ja. Und Leerstand muss, und auch ungenutzte Bauflächen, wir hatten das, mit denen ist spekuliert worden. Nicht bauen war das größte Geschäft, obwohl ich Baugrund habe, denn der Wert stieg mehr als die Inflation. Und deshalb muss man das dann korrigieren, dieses Marktversagen, indem man einfach sagt, okay, wenn du ich gebe dir Zeit, 5 Jahre, okay, aber wenn du dann immer noch nicht, dann zahlst du eine Supersteuer. Das haben wir eingeführt, aber natürlich müssen wir das andere auch liefern, bin ich bei Ihnen, wir müssen es dann auch ermöglichen und leicht machen, ist zu nutzen, den Leerstand. Und da haben wir noch ein bisschen Aufholbedarf.
Also Nona, weil wir über die Arbeitskräfte jetzt gesprochen haben, ich muss einfach aus das Thema Firmensitz ansprechen. Sie suchen seit 5 Jahren nach einem Grund, wären aber als Unternehmen jemand, der Arbeitsplätze schafft, die höher entlohnt sind, also gute Arbeitsplätze. Verzweifeln Sie nie am schönen Südtirol?
Bis jetzt noch nicht. Also ich glaube, über das Thema Alpitronic Standort haben wir schon viel gesprochen und viel ist geschrieben worden und ich glaube, das passt heute nicht so wirklich ins Thema.
Ne? Naja, ist immerhin.
Aber es geht nicht ums Wohnen, gell?
Also hochqualifizierte Arbeitsplätze, okay. Entsprechend Wohlstand.
Bis jetzt, also ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da jetzt relativ zeitnah eine Lösung finden werden. Die wird uns zwar viel, viel mehr kosten als die ursprüngliche und das Nicht-Realisieren des bisher geplanten Standorts hat uns wirklich einen Haufen Produktivität gekostet. Unabgestimmtes Arbeiten. Wir hatten im Jahr 23 sind wir von 380 Mitarbeitern zu Ende des Jahres, also Anfang des Jahres 23, hatten wir 380 Mitarbeiter und zu Ende 880. Das heißt, wir haben das Unternehmen mehr als verdoppelt und da können Sie sich vorstellen, wie ohnehin schon die Kommunikation, die Abstimmung im Unternehmen schwierig war. Wenn man jetzt dann noch denkt, dass das über 5 Standorte in einer Stadt zu erfolgen hat, mit Leuten, die von links nach rechts fahren. Also es war nicht so einfach. Wir haben das Interne etwas im Griff bekommen. Also das Unternehmen ist jetzt etwas stabiler. Aber nichtsdestotrotz wäre es jetzt dann schon an der Zeit, dass wir ein Heim finden, sozusagen.
Herr Landeshauptmann, Sie wissen eh, was ich frage. Aber ich frage Sie, kann es wirklich sein, dass ein Unternehmen wie Alpitronic 5 Jahre lang keine Lösung findet? Der Herr Sinoner ist eh immer sehr ruhig und er hat mir auch mal gesagt, naja, den Standort muss ich mir schon selber finden. Das muss nicht die Politik machen.
Sage ich immer
trotzdem, wenn wir solche Unternehmen vergraulen, dann ist uns ja nicht mehr zu helfen.
Na, ich denke, Herr Sinoner wird mir jetzt widersprechen und das bestätigen, er ist auch deshalb ruhig, weil er gewusst hat, die Politik steht schon. Ja. Ich habe in Derlan mein Gesicht hingehalten. Ich war dort in der Versammlung. Da gab es auch ordentlich Fett, das ich abgekriegt habe, bin beschimpft worden und vieles mehr. Habe aber die Entscheidung des Landes dort klar verteidigt, auch angesichts der, das ist legitim, der Bürgerinnen und Bürger, die gesagt haben, sie wollen das nicht. Das ist ja legitim. Ja. Aber erklärt, warum wir glauben, dass diese Entscheidung eine gute ist. Angesichts des massiven Widerstandes, und darüber müssten wir reden, warum passiert sowas? Warum sagt man in einem Dorf, das ist schlecht für uns und warum bildet sich irgendwann eine Meinung, dass das tatsächlich so sein würde? Ja, und das ist dann auch die Stimmung im Gemeinderat entsprechend gekippt und im Dorf. Hat das Unternehmen gesagt, mit der Brechstange will ich es auch gar nicht, das bringt uns nichts. Ja, ich habe immer meine klare Unterstützung zugesagt und das auch eben im Dorf selbst getan, auch denen gegenüber, die protestiert haben. Aber man hat dann klugerweise, und ich erkenne das an, dass das Unternehmen gesagt mit der Brechstange, was ist dann, wenn wir das jetzt mit Gewalt quasi durchziehen, meine Mitarbeiter dann in der Bar blöd angequatscht werden im Dorf, wem bringt das was? Und deshalb hat das Unternehmen dankenswerterweise gesagt, ich schaue inzwischen nach Alternativen. Ja, wir haben versucht, so gut es ging, zu unterstützen und das war der Weg, den wir beschritten haben. Aber klar, das Bekenntnis der Politik war in dem Fall schon da, ein solches Unternehmen dürfen wir nicht verlieren und das habe ich auch immer wieder betont, ja, und immer wieder nachgefragt, geht's mit der Alternativsuche, gibt es Perspektiven?
Wird das Audio noch? Okay. Die Alternativsuche ist nicht ganz einfach, weil es um eine große Fläche geht. Wenn man jetzt so viele Mitarbeiter an einem Standort konzentrieren will, Produktion, Forschung und Entwicklung dazu bringen will, dann braucht man viel Fläche. Und Bozen hat bekanntlicherweise nicht sehr viele Flächen frei, wo man sowas realisieren kann. Und für uns war Bozen sehr wichtig, weil wir da die besten Verkehrsanbindungen haben. Wir haben Mitarbeiter, die aus dem Pustertal kommen, aus dem Finchgau, aus dem Unterland, überall, von überall her. Und da ist es wichtig, dass man irgendwo eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur hat.
Dann hoffen wir für Alpitronic, dass es bald eine Lösung gibt. Wir reden ja wirklich nicht über den Standort heute, aber es gehört halt zum Thema Wohlstand, wenn man sagt, ein Unternehmen bietet hochqualifizierte und entsprechend gut bezahlte Arbeitsplätze. Herr Sinoner, deswegen meine Frage, ist Südtirol zu viel Tourismusland und zu wenig Industrieland? Vielleicht auch zu wenig Technologieland?
Zuallererst möchte ich einmal anerkennen, dass der Tourismus ein ganz wesentlicher Wirtschaftsfaktor in Südtirol ist. Und da glaube ich, mit dem Tourismus gemeinsam ist Südtirol auch ökonomisch gewachsen und hat seinen Wohlstand ausgebildet. Ich glaube, was die Leute am meisten stört, glaube ich, ist jetzt nicht einmal so, weil wir sprechen ja sehr viel über Overtourism auch, nicht? Und da ich glaube, die Leute stört am meisten, dass wenn ich irgendwo in einer Bar gehe, im Sonntag auf den Berg, dann zahle ich 20 Euro und mehr für den Parkplatz, der Kaffee kostet 2,50 Euro. Ne? Dass man hier irgendwo die Preise kalibriert hat für den Gast, Aber der Einheimische muss das mitbezahlen, wenn er unsere schöne Landschaft genießen will und sich auch was gönnen will. Und ich glaube, das ist das größte Problem. Noch einmal zurück zum Thema, zu Ihrer Frage. Ich glaube schon, dass wir uns etwas mehr Industrie und Technologie leisten können. Wir haben eine, also die Lebensqualität in Südtirol, das kann ich bestätigen, zieht auch an. Also das heißt, wir schaffen es, hochqualifizierte Leute nach Südtirol zu bringen, die hier auch wohnen wollen, die hier Familie haben wollen. Die werden sich dann vielleicht ein bisschen mit der Kinderbetreuung noch schwer tun, nicht? Aber wir können Mitarbeiter anziehen und ich glaube, das ist auch essentiell wichtig, dass wir eine offene, fördernde Unternehmenskultur, aber auch im Land das fördern, dass wir hier Talente wieder herbringen. Und das funktioniert.
Frau Benetti, ich möchte jetzt nochmal zu Ihrem Blick von außen zurückkommen. Wie sehen Sie das? Haben Sie das Gefühl, dass sich Südtirol seine Situation manchmal sogar ein bisschen schönredet? Wir haben ja eine brummende Wirtschaft, alles läuft, Vollbeschäftigung, alles passt. Reden wir uns dann die Situation schön?
Ich glaube, Herr Senon hat gerade einen guten Punkt gemacht. So, die Leute kommen wegen der Lebensqualität. Ich glaube, das reden wir uns manchmal gerne ein. Und der Rientro Ciavelli hat uns das so ein bisschen schön geredet. Und jetzt, wo er ausläuft, so vor allem in meinem Bekanntenkreis, auch Leute, die aus Deutschland gekommen sind und einfach mit dem Rientro, der Lohnunterschied war nicht so groß, komme ich nach Südtirol, schöne, bessere Lebensqualität. Jetzt wird er zurückgestuft, fällt ganz aus. Dann ist halt eine teure Lebensqualität. Und manche gehen halt auch wieder zurück. Und ich glaube, das reden wir uns ein bisschen ein. Und das Gleiche zum Thema zum Tourismus. Ich glaube, ab und zu ist das nicht ganz langfristig gedacht. Also wenn ich mir so, also wir sind relativ viel auf der ganzen Welt unterwegs. Und wenn ich mir andere Orte anschaue, die einfach langhaltig viel Tourismus hatten, dann spricht man mittlerweile dort von Gentrifizierung. Das heißt, die lokale Bevölkerung wohnt nicht mehr an den schönen Orten. Die kann sich nicht mehr das Skifahren am Wochenende leisten, jedes Wochenende in der Hütte mit zu vier oder zu fünf was essen zu gehen am Samstag und am Sonntag. Das geht dann halt auf die Brieftasche. Und dann, ja, okay, wohnen. Es gibt konventionierte Wohnungen. Kurz bevor wir weggezogen sind, haben wir welche angeschaut. Also okay, ja, konventionierte Wohnung. Ja, da schaut man dann auf die Autobahn und dann die nicht konventionierte Wohnung im gleichen Gebäude. Ja, sieht man den Schlern und hat eine schöne Aussicht. Danke.
Also aus Ihrer Sicht hat Südtirol zu viel Tourismus und zu wenig Tätigkeit in anderen Branchen?
Nein, ich glaube, das ist mehr, also das ist halt, man kann das auch sehen mit, wir verdienen zu wenig, weil ich meine, dann kommt der Tourist aus München. Und der ist halt gewohnt, Münchner Preise zu zahlen und dann ist es Wurst. Und das heißt, unser Eins kann nicht mithalten. Also ich glaube, es wäre halt irgendwo eine Kombination von Gehälter anpassen und schauen, dass die lokale Bevölkerung nicht unter den Zweitwohnungen leidet und so weiter.
Wir verdienen zu wenig. Gutes Stichwort. Es ist schon mehrmals gefallen, dieses Wort Produktivität. Fast schon ein Schimpfwort, weil viele Leute sagen, was ist denn Produktivität? Aber es stimmt ja, je produktiver wir sind, desto höhere Löhne können wir zahlen. In Sektoren, die produktiver sind, werden höhere Löhne bezahlt. Herr Landeshauptmann, wenn ich jetzt beobachte, es gibt auch eine schöne Studie der Handelskammer, wo herauskommt, Südtirol ist bei der Produktivität nicht schlecht, könnte besser sein. Und jetzt hört man, dass immer mehr Menschen eher weniger als mehr arbeiten möchten. Nun kann man sagen, mit Digitalisierung, Technologie lässt sich Produktivität aufholen. Aber wenn wir weniger arbeiten, wie sollen wir dann die Produktivität steigern und somit den Wohlstand halten? Glauben Sie, das ist ein Problem?
Ja, das wird sich so auch nicht spielen. Das muss man ganz offen sagen. Das weniger Arbeiten muss man sich leisten können. Individuell und als Gesellschaft insgesamt. Wir haben sicher die Möglichkeit und auch die Notwendigkeit, in bestimmten Bereichen auch noch Arbeitszeitverkürzungen vorzunehmen. Ich spreche jetzt einen an, da ist es mehr Notwendigkeit als Möglichkeit. Wenn in Österreich darüber diskutiert wird, dass KrankenpflegerInnen 32 Wochenstunden Dienst haben, dann können wir mit 40 Stunden ganz einfach schlecht konkurrieren. Noch dazu, wo das Lohnniveau bei mehr Stunden nicht einmal das erreicht, was bei 32 da ist. Ich sage, da wird der Gap immer größer und vor allem, weil es sehr belastende Tätigkeiten sind. auch das Thema der Vereinbarkeit macht notwendig, dass es mehr Flexibilisierung gibt, aber nicht im Sinne, dass wir in Summe weniger arbeiten, aber ich frage mich, warum wir in Südtirol immer noch darauf picken, dass Mann Vollzeit, Frau 50%. Da geht schon zweimal 75 oder 70, 70 auch. Ja. Wir werden also sicher müssen unsere Arbeitszeiten neu gestalten, die Jobs auch attraktiver machen, aber weniger arbeiten. Ich weiß auch nicht, ob das unbedingt, das wird immer herum erzählt, die Generation X war es schon, dann Y und so weiter, Zero, die würden alle so quasi, werden als arbeitsscheu dargestellt. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube das nicht und ich höre das auch. Die sind äußerst motiviert. Die haben eine andere Vorstellung darüber, wie Arbeit und Freizeit, Lebensgestaltung vereinbar sein sollten, aber nicht, dass die nicht Lust haben auf Arbeit, vor allem auf motivierende Arbeit. Und ich denke, das ist die große Herausforderung der Unternehmer, der ArbeitgeberInnen, dass man diese Lust auch weckt, fördert und da braucht es Karrieremöglichkeiten, Perspektiven, Sinn bei der Tätigkeit, weil der Arbeitsmarkt inzwischen es erlaubt, auch wählerisch zu sein, das ist klar. Und da haben wir schon noch einen Kulturwandel ein bisschen vor uns. Das gilt übrigens auch für die öffentliche Verwaltung. Ja. Mhm. Auch die könnte durchaus mehr leisten, aber das kann ich nicht jetzt beim Mitarbeiter ablegen. Da muss ich auch bessere Arbeitsbedingungen dafür schaffen, dass die Motivation steigt und das Leistungsniveau steigen kann. Ich denke, da können wir uns alle an die Nase fassen.
Herr Senoner, Ihre Erfahrung, machen Sie die Erfahrung, dass die Leute weniger arbeiten wollen? Oder dass sie anders arbeiten?
Teilweise, aber es sind immer persönliche Entscheidungen. Das heißt, ich sehe jetzt keinen Trend dazu, dass man sagt, jetzt will jeder die 4-Tage-Woche haben. Aber es gibt einzelne Mitarbeiter, die für sich entscheiden, die es sich auch leisten können und wollen. Ich arbeite nur an 4 Tagen. Das gibt's.
Also nicht pauschal, dass alle Leute jetzt plötzlich viel weniger arbeiten.
Nein, und insbesondere möchte ich auch eine Lanze brechen für unsere jungen Mitarbeiter. Die sind sehr motiviert, die haben volle Energie. Und also ich habe noch keinen von den ganz Jungen gehört, der dann zuerst schon gleich gekommen ist und gesagt hat, ja, ich möchte jetzt aber nur 4 Tage. Also das gibt's nicht. Mhm. Und ich glaube, das kann man honorieren und da gibt es ja von, ich glaube Aristoteles hat ja vor über, 2.500 Jahren schon gesagt, unsere Jugend will nicht arbeiten, ist frech, ungezogen und will nichts lernen. Das hört man immer noch, aber es glaube ich ist nicht so.
Sie haben also nicht den Eindruck, dass wir satt geworden wären als Gesellschaft, dass wir so manchmal glauben, Wohlstand fällt eh vom Himmel.
Nein, glaube ich nicht. Was ich schon aber beobachten kann, ist, wenn man jetzt zum Beispiel, also einige Kollegen, die sich entschieden haben, etwas weniger zu arbeiten, die haben, der eine oder andere hat mir gesagt, ja, wir können es uns eh nicht leisten, zu einem Wohneigentum zu kommen. Deshalb habe ich auch jetzt nicht eine besondere Motivation, besonders viel zu arbeiten. Ich lasse es mir lieber gut gehen, bleibe in meiner Mietwohnung. Und das ist dann für mich okay. Ich glaube, dass der Anreiz, selbst zu einem Wohneigentum zu kommen, auch schon noch mal einen zusätzlichen Push geben kann oder vielleicht andere Ziele, also mehr zu machen oder mehr zu wollen. Mhm. Wir stellen es den Mitarbeitern frei, auch die Arbeitszeit zu reduzieren und sind da sehr flexibel.
Frau Binetti, Sie haben bei McKinsey gearbeitet, vermutlich viel. Wie sehen Sie das? Sind wir in Südtirol so ein bisschen, ja, wird schon gehen und kommt eh alles von alleine?
Nein, also ich meine, ich bin natürlich ein Kind meiner Generation und falle vielleicht in das neuere Arbeitskonzept rein und bin eigentlich der Meinung, dass wir generell ein bisschen mehr vom Zeitbezogenen zum Leistungsbezogenen gehen sollten. Und ich spreche dann für mich und das ist so ein bisschen die Bubble, in der ich mich bewege. Aber bei mir zum Beispiel die Möglichkeit gegeben wird, remote zu arbeiten, wenn ich es brauche. Natürlich immer, dass das Geschäft nicht darunter leidet und so weiter. Dann bin ich halt auch gewillt, jetzt die extra Mile zu gehen, mal das Wochenende reinzuschauen, wenn es brennt im Urlaub und so weiter. Aber das ist halt, für mich ist das so ein Geben und Nehmen. Aber ich glaube, dass halt teilweise in Südtirol das 8 bis 4 oder 8 bis 5, was weiß ich, ich kenne mich gar nicht mehr aus, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen schraubt, dann kann man natürlich auch mehr Frauen wieder in die Berufswelt holen. Und auch dann ist halt auch das Modell 75-75 machbar und so weiter. Aber ich glaube, da müssen wir in Südtirol schon ein bisschen aufholen, weil das ist auch etwas, was halt, ja, sich die Leute anschauen, wenn sie zurückkommen. So, ich komme von einer flexiblen Arbeitsumgebung, verdiene gut, komme nach Südtirol, verdiene 30% weniger und muss die ganze Zeit ins Office. Ja.
Die Zeit läuft ein bisschen davon, deswegen noch ein kleines Thema vielleicht, ein letztes, weil ich es vorhin angesprochen habe, Bürokratie. Bürokratie als Hemmschuh für unseren Wohlstand, weil wir unnütze Dinge machen, Stichwort Produktivität, und weil unternehmerische Initiative untergraben wird. Wie bürokratisch ist Italien, wie bürokratisch ist Südtirol? Sie sind ja anderswo auch mittlerweile tätig, Herr Senona.
Ja, ich kann jetzt, wenn ich die europäischen Länder hernehme, in denen wir tätig sind, dann kann ich hier keinen ganz großen Unterschied zwischen den Ländern erkennen. Also ich glaube sogar, dass wir hier in Südtirol sehr digital unterwegs sind in manchen Bereichen und unsere ausländischen Kollegen auch teilweise staunen, wie schnell man bestimmte Dinge bei uns erledigen kann. Insbesondere wenn man jetzt ein Unternehmen gründet, dann geht es hier sehr, sehr unproblematisch. Eine andere Hausnummer sind die Vereinigten Staaten. Dort geht alles sehr, sehr schnell. Und es gibt auch keine großen Auflagen. Man kann sich relativ frei entfalten. Und ich glaube, das ist sicher sehr fördernd für die Wirtschaft.
Also wir stehen nicht mal so schlecht da, hört man heraus, Herr Landeshauptmann.
Ja, ich würde uns selber deshalb nicht so ein gutes Zeugnis. Dankeschön auf jeden Fall. Das tut einmal gut, dass nicht dieses Jammertal ständig. Und es wird auch sehr viel pauschalisiert. Also danke für diese differenzierte Betrachtung. Aber wir könnten es schon besser. Vor allem müssen wir gemeinsam ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es gute Bürokratie gibt und eben schlechte Bürokratie. Bürokratie ist nicht per se etwas Falsches. Wir haben enorm viele öffentliche Leistungen in Südtirol. In Europa insgesamt, das unterscheidet uns von den Vereinigten Staaten. Das ist klar, wenn ich kein öffentliches Geld, keine öffentlichen Leistungen dahinter habe und so weiter, dann sinkt die Bürokratie. Ich muss ja nicht schauen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, ob die Steuererklärung passt, ob der Anspruch berechtigt ist und so weiter, weil ich gebe dir ja eh nichts, lieber Bürger, also brauche ich von dir auch keinen Zettel verlangen. Sobald ich gebe und wir nach Gerechtigkeit trachten, muss ich transparente Verfahren, Gerechtigkeitsregeln, Vergabe, einheitliche Kriterien, unabhängige Kommissionen und die Bürokratie steigt, Zertifikate. Und ich denke, da gilt es eben darum, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Wir haben enorm viele Dinge, die wir vielleicht auch nicht alle machen müssten, dass wir wieder ein bisschen durchforsten, was wirklich heute noch aktuell als öffentliche Leistung welche gebraucht hat. Ich rede nicht dem Neoliberalismus das Wort und dem Privatisieren. Ich finde, Europa ist auf dem richtigen Weg mit seiner Entscheidung. Aber bestimmte Dinge, die bringen keinen Mehrwert, wenn man die auch noch mit irgendwie öffentlich befeuert. Besser konzentrieren auf die Wesentlichen. Und dort natürlich die Bürokratie so weit gestalten wie notwendig und auch Entscheidungen treffen, die auf Kosten der Gerechtigkeit und der Transparenz manchmal gehen. Ein Beispiel, es gab die Diskussion zum Beispiel das Abo für Schüler. Früher war es ja so, dass das einkommensabhängig bei den Eltern war. Ja, die mit Niedern- und Mitteleinkommen haben es die Kinder gratis bekommen, die anderen mussten was bezahlen. Ich habe es ja nicht denen nicht kostenlos gegeben, den Reichen, das ist der falsche Begriff, sondern denen, die viel Steuer zahlen. Denn es wird immer auf die Steuererklärung abgesehen. Die viel Steuer zahlen, die also das finanzieren, die kriegen dann die Leistung nicht. Manchmal vielleicht hier nicht noch einmal umverteilen, ordentlich an einer Stelle umverteilen und die Schwächeren unterstützen und dafür die Leistung ganz einfach. Dann baue ich enorm viel Bürokratie ab. Und da haben wir den Weg begonnen. Ja, das zu tun. Wir müssen uns dann nur treffen. Wir wollen nicht den Sozialstaat aushöhlen. Ganz im Gegenteil, damit machen wir ihn stärker. Darf ich noch eines loswerden? Ich habe viel gelesen, auch in der SWZ. Ja, das Thema, wir sind zu fett geworden, zu viel laufende Ausgaben, zu wenig Kraft für Investitionen. Dem muss ich energisch widersprechen. Wir haben in Südtirol zum Glück sehr viel Kraft. Deshalb bin ich auch zuversichtlich, dass wir unseren Wohlstand nicht verspielen. Das Niveau der Investitionen im Haushalt ist perzentuell gesunken Und das ist eine natürliche Entwicklung. Ich muss nicht jedes Jahr eine neue Schule bauen, wenn ich eine neue Schule habe. Irgendwann sind die Schulen gebaut. Die Instandhaltung der Schule ist eine laufende Ausgabe. Aber es ist auch ein Auftrag an den Handwerker. Es ist aber buchhalterisch eine laufende Ausgabe. Es hat sich enorm viel in diese Richtung verschoben. Wir haben die Infrastruktur, wir müssen sie jetzt instand halten. Das sind aber dann buchhalterisch laufende Ausgaben. Aber wir haben eines noch geschafft. Wir haben also aber trotzdem die absolute Quote nicht nur gleich behalten, die ist sogar gestiegen. Nicht anteilsmäßig, weil der Haushalt enorm gewachsen ist, aber in absoluten Zahlen. Aber wir haben enorm viel Zusatzinvestitionen ins Land geholt. Und wir sind eben nicht Deutschland und auch nicht die Vereinigten Staaten in diesem Punkt. Unsere Straßen, unsere Brückeninfrastruktur, unser Breitbandnetz, unser Eisenbahnnetz, da wird enorm massiv investiert und das ist die Investition in die Zukunft. Also nicht diese Angst verbreiten, wir verspielen unsere Zukunft, wir bauen sie gerade auf.
Die nächste Diskussion könnte dem Landeshaushalt dann. Schlussrunde. Frau Benetti, wenn wir das einfach mal versuchen zusammenzufassen, immer mit Blick von außen. Was braucht Südtirol, damit es seinen Wohlstand halten kann?
Okay, ich würde mir das irgendwie so vorstellen. Auf der einen Seite, ich kann die Wirtschaft, die Unternehmen fördern oder aber ich kann die Produktivität im Land steigern. Auch wenn ich die Unternehmen fördere, brauchen Leute. Das heißt, mein Fokus wäre Produktivität steigern. Und in der Produktivität haben wir halt das Frauenthema. Wir sagen, okay, schauen wir, dass die mehr arbeiten, wenn sie wollen. Schauen wir, dass zum Beispiel Vaterschaftsurlaub, also meine Wunschvorstellung wäre, verpflichtender Vaterschaftsurlaub von 6 Monaten, weil dann, wenn man vor dem Arbeitgeber ist, man dann gleich. Der schaut einen an, okay, du bist zwischen 28 und 40, irgendwann gehst du weg, wenn du 1 oder 2 Kinder kriegst. Und das wird halt einen Haufen Probleme lösen. Das ist natürlich eine Wunschvorstellung. Aber ich glaube halt, in Südtirol zumindest so weit zu kommen, dass es nicht mehr ist so, was, du gehst im Vaterschaftsurlaub, sondern wenn gehst. Und ich glaube, das wäre halt schon ein Sprung dahin. Und natürlich dann auf der Infrastrukturseite, sei es unterm Jahr, es kann nicht sein, dass sobald ich 2 oder 3 Kinder habe, bin ich dann die Busfahrerin oder in der Stadt vielleicht noch fahre ich meine Kinder mit dem Fahrrad von Schule, Kindergarten und so weiter, mache Sport, aber arbeite sicher nicht. Und im Sommer muss ich denen erklären, warum sie jetzt, okay, 2 Monate hier, 2 Monate in Kolan, 2 Monate ins Elki, 2 Monate dort, also 2 Monate, 2 Wochen. Und das ist halt auch nicht nachhaltig. Und dann genau, und dann in den letzten 2 Augustwochen gibt es keine Betreuung. Das heißt, ich muss dann Urlaub nehmen und gebe dann das 5-fache für meinen Urlaub aus und dann habe ich wieder mein Lohnproblem. Also ich glaube, das ist ein Bucket. Und ich glaube, das zweite wäre, wir haben ein Skills Gap in Südtirol. Also wir suchen Arbeitskräfte, aber gleichzeitig haben wir, ich meine auch dank der Migration, wir haben junge Leute, die arbeiten wollen, aber einfach denen die Skills fehlen. Und McKinsey hatte 2015, 2016 ein relativ interessantes Programm. Ich glaube, das läuft immer noch. Das hieß McKinsey Generation. Das war eine Art NGO, Private-Public Partnership, wo sie zu den Unternehmen gegangen sind und gesagt haben, okay, schaut, ihr garantiert uns Interviewplätze und wir nehmen die arbeitslosen Jugendlichen, jetzt war jetzt in Spanien und Mexiko, und erarbeiten einen Skills-Plan und praktisch tun die 2, 3, 4, 5 Monate ausbilden. Das war hauptsächlich für Verkäuferinnen, aber auch Friseure und so weiter. Und wir schicken die dann zu euch zum Interview. Ist eure Wahl, ob ihr sie nehmt oder nicht. Und ich glaube, dann innerhalb von 6 Monaten hatten die eine Success-Rate von 80%. Mhm. So was Ähnliches könnte ich mir vorstellen und sagen, okay, vielleicht schließen wir unser Skills-Gap. Genau.
Da waren einige Anregungen dabei, Herr Senona. Ja. Sie zeigen ja mit Ihrem Unternehmen, in 15 Jahren, die Entwicklung ist ja unglaublich, dass es durchaus geht in Südtirol. Was also spricht für den Wirtschaftsstandort und was spricht dafür, dass wir durchaus das Potenzial haben, unseren Wohlstand zu halten?
Also ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir unseren Wohlstand halten können und vielleicht sogar ausbauen. Ich möchte das Thema aufgreifen, dass wir hier für unsere jungen Leute was machen müssen. Und das bedeutet in meiner, also ich glaube, meiner Ansicht nach müsste man viel stärker in Bildung investieren. Wir müssen auch in eine offene Willkommenskultur investieren, damit wir unsere Mitbürger, die inzwischen irgendwo im Ausland arbeiten, wieder zurückholen, denen was bieten und insbesondere die schon hier sind, noch weiter ausbilden. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, wenn wir uns jetzt mit Deutschland vergleichen. Dort gibt es viel mehr Industrie. Der Level der Ausbildung ist viel höher. Man lernt viel mehr, auch in den Jobs, und da müssen wir hin. Mhm. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir den Wohlstand weiterhin halten können. Das größere Thema wird sein, dass man den über alle Gesellschaftsschichten erhalten kann. Das wird, glaube ich, die ganz große Herausforderung.
Ja, man teile der Gesellschaft auf hohem Niveau, Herr Landeshauptmann.
Ich denke, das Stichwort hat uns Herr Senona gegeben gerade. Teile der Gesellschaft jammern sicher auf hohem Niveau, und es ist jene, die am lautesten schreien und die mit dem Wir sind das Volksschild manchmal dann auch demonstrieren, das ist legitim und richtig, das muss man aushalten, die sind es aber nicht immer, die wirklich das Problem haben, und wir haben aber auch Teile der Gesellschaft, die sich real, wirklich tagtäglich enorm schwer tun. Ja. Und das ist die Frage. Insgesamt, wir sind ja statistisch sehr gut unterwegs, aber wir müssen schon sagen, dieser Wohlstand und diese Wohlfahrt, der Wohlstand klingt immer materiell, aber das Gutgehen, das kommt nicht bei allen an. Und das wird eine der großen Herausforderungen. Das hat auch mit der Frage Geschlechtergerechtigkeit zu tun und Rollenaufteilung. Es hat mit dieser zu tun, denn da fällt uns immer die alleinerziehende Mutter ein. Ja? Und warum ist es eigentlich immer? Weil sie es eben ist. Es ist eben Tatsache, dass sie es ist, die das Backel tragt und möglicherweise dann noch sich um die Senioren kümmern darf. Das hat damit zu tun, das hat mit auch Verteilungsgerechtigkeit zu tun. Es wird nicht mit einem Helikopterbürgergeld funktionieren. Es muss schon das Prinzip geben, du musst dich auch einbringen. Und diese Kunst, das zu schaffen, den Anreiz, die Motivation, das ist eine Herausforderung. Ganz nebenbei, die Energiewende sollten wir schnell schaffen. Das müssen wir ordentlich machen. Dann sind wir wettbewerbsfähiger. Ja, ich bin überzeugt, dass das ein Wirtschaftsstandardsvorteil ist, wenn wir die schneller schaffen. Da müssen wir ordentlich was tun. Und da kommt jetzt, ich freue mich schon drauf, da kommt ordentlich was. Und ja, dieses Thema des Wohnens. Das ist schon eines, denn es wird sehr oft um Braindrain gesprochen, damit schließe ich, als ob Südtirol unattraktiv wäre, die hauen jetzt alle ab, unsere Jungen. Nun, wir haben eine kleine Nischenuni, übrigens eine sehr gute, das sage ich noch dazu, wir haben eine ganz tolle Uni, aber das sind 4000 Studenten und wir sind die meisten, die wir ausbilden, sind eh unsere Lehrerinnen und Lehrer. Wir haben eine ganz Mini-Uni. Die Menschen gehen hinaus, weil dort die Unis sind. Wir haben also jetzt einmal danach zu holen, wir müssen Ausbildungsstätte sein, dass Menschen zu uns kommen, auch Ausbildung zu machen. Und das würden sie auch. Und unsere Uni ist ganz attraktiv. Und siehe da, jene, die zur Uni Bozen von auswärts kommen, die bleiben im selben Prozentsatz hier in Südtirol bicken wie umgekehrt unsere. Nein, in einem noch größeren. Die Uni hat eine tolle Statistik dazu gemacht. Es ist halt so, dass sehr viele andere Unis besuchen und da ist immer ein Prozentsatz des Dortbleibens. Das ist physiologisch. Also müssen wir attraktiv als Ausbildungsstätte sein. Das muss nicht nur Uni sein. Die Uni muss noch weiter wachsen. Sie tut es jetzt, aber das müssen Unternehmen sein und so weiter. Und dann haben wir eben dann dieses Thema Wohnen. Das muss funktionieren. Nicht kostenlos oder gratis, aber das muss dann funktionieren. Das müssen wir hinbringen. Dann bin ich überzeugt, schaffen wir auch das mit den qualifizierten Arbeitsplätzen. Wenn wir noch dazu attraktiv für junge Eltern sind, dann haben wir auch einen Teil hier, sage ich einmal, von unseren Leuten, die hier auch dann da bleiben können. Und ich bin auch zuversichtlich.
Ja, das war die Live-Diskussion mit Arno Kompatscher, Tamara Benetti und Philipp Senona anlässlich unserer 100. Podcast-Folge. In 50 Minuten lässt sich natürlich nicht abschließend beantworten, was es braucht, damit Südtirol seinen Wohlstand nicht verliert. Insgesamt aber hat die Podiumsdiskussion aufgezeigt, dass es ohne Zweifel Baustellen gibt, dass allerdings Zuversicht erlaubt ist. Diese Podcast-Folge ist etwas länger geworden als bei uns üblich, aber die Jubiläumsfolge hat sich das verdient. Wie geht es jetzt weiter? Wir werden weiterhin inspirierende Persönlichkeiten in unseren Podcast laden, um mit ihnen Gespräche zu führen, die einerseits lehrreich sind, andererseits aber auch unterhaltsam. Das zumindest ist unser Anspruch. Eine neue Folge des SWZ-Podcasts gibt es auch in Zukunft, wie gewohnt, jeden zweiten Mittwoch. Ansonsten gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ und online gibt es uns auf swz.it natürlich auch. Dort übrigens täglich mit neuen Nachrichten aus der Wirtschaft. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.